Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
So, Podcast 339. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. 339. Und das dritte Mal, dass wir einen Pub-Cannstatt draus machen. Mein Name ist Philipp Meisel und ich begrüße Christian Pavlic wie immer an meiner Seite. Christian, grüß dich.
Grüß dich. Wie immer, außer beim Podcast, da bin ich heute zum ersten Mal dabei. Ich freue mich aber wahnsinnig, dass ich hier sein kann. Und wir sind natürlich nicht alleine.
Fabi Bredlow, Torhüter des VfB Stuttgart. Herzlich willkommen. Freut mich wirklich sehr, freut uns sehr, dass du hier bist.
Vielen Dank, vielen Dank.
Ich nehme an, hergefunden hast du gut, denn da drüben ist eine Adresse, da seid ihr VfB-Spieler öfters.
Ja, ich glaube, den einen oder anderen Zeitungsartikel darüber schon gelesen zu haben. Genau, ja, deswegen habe ich sehr gut hergefunden. Ich war froh, dass ich einen Parkplatz bekommen habe, direkt vor der Tür, weil habe ja auch schon einige Zeit verschwendet, einen Parkplatz zu suchen.
Bevor wir richtig loslegen, Christian, oder?
Bevor wir richtig loslegen, haben wir eine kleine Überraschung für dich. Wir haben nämlich eine Meinung eingeholt von jemandem, der ja durchaus was zu sagen hat beim VfB. Und ich würde sagen, wir hören mal rein, was derjenige über Fabian Bredlow zu sagen hat.
Ich teile mit Fabian ja nicht nur den Vornamen, sondern wir sind in Stuttgart als waschechte Berliner, als waschechte Preußen mit der gleichen Hypothek angetreten. Und herkunftsbedingt lieben wir dadurch die direkte Gangart, und das ist bei Fabian und mir auch nicht anders. Erst letzte Woche haben wir zusammengesessen und mussten unser Mundwerk nicht extra dafür ölen. Und es ist schon auch eine besondere Rolle, eine besondere Verantwortung, die Fabian bei uns hat und auch einnimmt. Und eigentlich ist es immer der andere, der im Mittelpunkt steht. Und Fabian selbst komplettiert oft nur die Situation und muss dann immer in Ausnahmesituationen und auch oft ohne Rhythmus funktionieren. Das kann nicht jeder. Und abgesehen von den sportlichen Voraussetzungen braucht es dazu auch starke Nerven und einen besonders tollen, ja starken Charakter. Und das hat er nicht zuletzt in der Relegation gegen den HSV nachgewiesen. Und genau deshalb schätzen wir Fabian und freuen uns, dass er bei uns ist. Berliner, hin oder her.
Das war dein Sportvorstand, Fabian Wohlgemuth. Und als ich am Sonntag, habe ich ihm eine Nachricht geschrieben, so WhatsApp, so Fabian, könntest du vielleicht am Dienstagabend, er war auch schon hier bei der allerersten Ausgabe, die wir gemacht haben, könntest du dir vorstellen, eine Sprachnachricht zu schicken zu Fabi Bredlow, so seine Rolle, seine Bedeutung generell. Und innerhalb von Minuten, mache ich sofort, guter Typ. Und dann kam die Nachricht, glaube ich, gestern Morgen irgendwann, dann schickt es mir und danach noch so, gut so oder soll ich nochmal? Ja, da sieht man schon ganz gut, was du für eine Bedeutung hast hier.
Ja, macht er sehr gut. Schöne Nachricht. Freue ich mich natürlich sehr drüber.
Berlinert ihr wirklich, wenn ihr sprecht? Wenn ihr unter euch seid sozusagen?
Ja, ich weniger.
Wir müssen natürlich, bevor gleich böse Mails kommen, dann direkt sagen, gerade bei der Relegation gegen den HSV hat es dich ja leider erwischt und du warst nicht dabei. So. Aber bei all den Bundesligaspieltagen davor, darüber werden wir nachher noch sprechen. Wir würden vor allem aber gerne von dir wissen zu Beginn, du bist seit 2019 beim VfB, bist damals aus Nürnberg hergekommen, bist, glaube ich, mit Atta Karasor eine derjenigen, die am längsten hier beim Verein sind. Du hast ja auch schon Wurzeln geschlagen. Wie geht's dir in Stuttgart? Wie fühlst du dich und was ist der VfB mittlerweile für dich?
Heimat würde ich fast schon sagen. Also ich glaube, die längste Zeit meiner Profikarriere aktuell habe ich hier beim VfB verbracht und deswegen, ich fühle mich hier sehr wohl, meine Familie fühlt sich hier sehr wohl, unser Sohn ist hier zur Welt gekommen, jetzt nicht direkt in Stuttgart, sondern außerhalb, aber zähle ich mal jetzt dazu. Von daher ist sehr, sehr viel passiert. Ich bin damals als auch Absteiger aus Nürnberg gekommen zu einem Verein, der gerade abgestiegen ist, der aber die Ambition hatte, direkt wieder aufzusteigen in die Bundesliga, was uns auch gelungen ist. Und seitdem habe ich eigentlich so ziemlich alles mitgenommen, von Fastabstieg bis Relegation bis Vizemeisterschaft. Und ich glaube, dass es nicht alltäglich vorkommt, dass man bei einem Verein all diese Emotionen mal live miterleben kann.
Ich glaube, das ist vor allem wirklich extrem. Du hast es gerade erzählt, was da alles passiert ist. Wir haben hier auch auf unserem klugen Zettel stehen Aufs und Abs beim VfB. Die hast du gerade schon ein bisschen angeteased. Gab's, ehrliche Frage, bei dir auch in deiner Anfangszeit hier so Momente, wo du dir gedacht hast, wo bin ich eigentlich gelandet?
Ja, ich glaube, ich wäre ein Lügner, wenn ich jetzt sagen würde, nee, die gab es natürlich nicht, sondern ist ja klar, ich glaube, die eine oder andere Phase, die ich hier miterlebt habe, die ist natürlich anders gelaufen, als ich sie mir gewünscht habe, als der Verein sie sich gewünscht hat. Von daher, ja klar, gab es immer mal wieder diese Momente auch, aber ja, wobei, was heißt immer mal wieder? Ab und zu, würde ich eher sagen, trifft es besser. Und ja, jetzt zuletzt natürlich haben primär die positiven Zeiten überwogen und so bleibt es hoffentlich auch.
Kommen wir später noch dazu, ja, dass das hoffentlich so bleibt, aber mal, was macht das mit einem Profi, oder du bist jetzt auch schon lang genug im Geschäft, ist es nicht fast schon attraktiver zu sagen, es gibt Auf und Abs, es gibt Wellenbewegungen, es gibt nicht immer nur gute Zeiten, anstatt dass man eben immer nur Sonnenschein hat?
Ja, also wenn wir jedes Jahr Meister werden würden, würde ich mich auch nicht beschweren.
Denke ich mir. Ja.
So ehrlich müssen wir auch sein. Aber klar, das macht es natürlich alles spannender und so gibt es natürlich mehr Höhepunkte, die dann nach einem Tiefpunkt wieder folgen können. Und da bleiben die Erinnerungen dann vielleicht auch ein bisschen mehr hängen, als wenn tatsächlich jede Saison relativ monoton verläuft und dann sagt man sich am Ende, ja, was habe ich eigentlich erlebt? Naja, jedes Jahr das Gleiche.
Ja.
Deswegen definitiv. Aber ich glaube, auf den einen oder anderen Tiefpunkt hätte ich gerne verzichtet.
Das ist klar, aber wir werden nachher, wie gesagt, auch noch über die Höhepunkte sprechen. Unter anderem auch in der Königsklasse bist du auf dem Platz gestanden. Aber vielleicht mal über das große Ganze gesprochen. 2019 haben wir angesprochen, bist du hergekommen. Das sind jetzt schon fast 6 Jahre. In der Zeit wächst man auch als Profi und auch als Persönlichkeit vor allem. Und nach allem, was wir wissen, nimmst du auch innerhalb des Teams und auch innerhalb eben des Profikonstrukts eine wichtige Rolle ein. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Wann hast du irgendwann gemerkt, hey, ich bin hier einer, ich sag mal, aus dem ältesten Rat, der hin und wieder auch mal den Jungen zeigen kann, wo es lang geht und die auch ein bisschen bei der Hand nehmen kann?
Ja, ich glaube, dieses Jahr habe ich mich automatisch für den ältesten Rat qualifiziert, weil ich der Älteste bin.
Bei allem Respekt natürlich, ja. Ja, ist klar.
Mit jetzt knackigen 30 bin ich der Älteste bei uns in der Mannschaft. Aber nee, ich glaube, ich war schon immer so, auch bei meinen Stationen, wo ich vorher war, jetzt davor beim Club oder auch davor in Halle, dass ich Verantwortung übernommen habe, dass ich für die Mannschaft eingestanden bin, wenn es um irgendwelche Themen ging, mit der Vereinsführung irgendwelche Dinge zu klären oder mit dem Trainer Dinge zu klären, weil ich, Fabian hat so ein bisschen angedeutet, auch jemand bin, wenn mir was nicht passt, dann spreche ich es doch an. Und ja, ich glaube deswegen, das kommt in der Mannschaft ganz gut an. Und so ein Spieler, sag ich mal, braucht man immer in der Mannschaft. Wir haben Gott sei Dank davon nicht nur mich, sondern einige andere auch. Auch ein Pascal Stenz ist da ein Kandidat für, der auch genauso lange wie ich jetzt schon da ist tatsächlich. Nicht nur ihn, natürlich gibt es auch andere Spieler noch, aber ja, wie gesagt, ich regel gerne Dinge, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht richtig läuft, und deswegen habe ich mich so ein Stück weit in die Rolle hier auch reinentwickelt, wobei ich jetzt auch schon relativ lange, glaube ich, im Mannschaftsrat immer wieder dabei bin, was natürlich schön ist und hoffentlich auch so bleibt.
Gibt es auch so eine Art, sag ich mal, Willkommenspaket von dir und von Kalle, wenn ein Neuer hier reinkommt in die Gruppe? Dann ist so, ja, morgen ja. Musst du singen, das und das sind die Strafen, und wie läuft das?
So ungefähr. Also mein erster Gruß für neue Spieler ist eigentlich immer, dass ich ihnen sage, was sie in die Mannschaftskasse einzahlen dürfen, weil ich zu einem Überfluss auch noch Kassenwart bin. Aber nee, klar, neue Spieler, das Ritual gibt es hier auch schon ewig, dass sie ein Ständchen singen dürfen.
Ja.
Bei manchen möchte man es gerne hören, bei anderen eher nicht. aber im Großen und Ganzen.
Wer denn?
Ja, gibt es jemanden, den du für den ESC nominieren würdest aus dem VfB-Kader?
Ja, genau, so rum. Das ist gut. Sehr gut, Christian.
Ja, wenn nicht nur die Stimme ausschlaggebend ist, sondern auch das tänzerische Talent, dann würde ich Nick Woltemade empfehlen tatsächlich.
Was hat er gesungen?
Boah, wenn ich das noch... Ich erinnere mich tatsächlich nicht an sein Lied, nur an seinen Tanz erinnere ich mich.
Der Robot, ja, Peter Crouch.
Er hat sehr gut getanzt, da waren wir in Japan in einem Restaurant essen.
Ja, ich erinnere mich an den Mannschaftsabend.
Ganz
ja.
Traditionelles ja. Restaurant, und war irgendwie eigentlich gar nicht der passende Rahmen dafür, dass wir da irgendwelche Lieder singen, aber Nick hat da einen aufgespielt und hat ein bisschen noch getanzt dazu, war sehr amüsant, und ja... Ich glaube, hier haben wir jetzt noch keinen dabei gehabt, wo ich gesagt habe, der hat wirklich durch sein Gesangstalent komplett überzeugt.
Ja.
Aber wenn man einen oder anderen Klassiker wählt und die Mannschaft zum Mitsingen stimmen kann, dann ist es auch nur halb so schlimm, vor der Mannschaft zu stehen und zu singen.
Aber wie wir ja wissen, ist beim ESC Gesang auch nicht das Wichtigste, sondern die B-Note. Also richtig, von daher, richtig. Vielleicht Nick Woltemade irgendwann mal für Deutschland und 12 Punkte.
Du hast in Liefering gespielt, du warst in Salzburg, du warst in Leipzig, aber du warst auch in Halle. Du warst in Nürnberg, du hast also vor der Badkurve gestanden, du hast für Nürnberg vor einer Kurve gestanden, die Rang und Namen hat, und jetzt in Stuttgart. Einmal so vielleicht ein kurzer Rundumschlag, wie bedeutsam sind die Fans für dich, aber auch für euch als Mannschaft, und du, ich weiß, du bist jemand, der da auch ein relativ offenes Draht sucht, schon seit wir hier sind, kamen Leute, haben Fotos gemacht und so weiter, du bist jemand, der auch diesen Kontakt gerne hat. Vielleicht ja gerade nochmal darüber eine kleine Schleife drehen. Was ist das, was es so wichtig macht für dich und für das Team auch?
Ja, ich war selber, als ich ein kleiner Junge war, war ich immer Fan. Deswegen kann ich mich da auch in diese Rolle so ein Stück weit reinversetzen. Ich habe da auch mitgelitten. Damals natürlich noch bei einem anderen Verein, dann in der Heimat auch. Und
da von dem kommen wir auch noch heute, keine Sorge.
Ja, da war ich damals auch zum Training gegangen, habe mir die Trainingseinheiten angeguckt, weil ich so interessiert war und einfach den Verein auch die Daumen gedrückt habe, und deswegen kann ich mich da immer so ein Stück weit auch in Fans hineinversetzen, denen dann der Kontakt auch wichtig ist, und am Ende des Tages ist es auch wichtig, glaube ich, den Fans auch ein Stück weit was zurückzugeben, weil wir sind auch nur Menschen, und dass man das auch immer wieder zeigt, dass wir natürlich auch nahbar sind. In den richtigen Momenten, muss man natürlich auch sagen, es gibt auch Momente, die vielleicht nicht ganz so passend sind, aber in der Regel machen wir das ja alles auch sehr gerne. Und die Fans haben einen riesengroßen Einfluss, und ich glaube, vor allem so krass wie es hier ist, habe ich natürlich noch nirgendwo vorher erlebt. Und ohne haben wir während Corona schmerzhaft kennenlernen müssen, fehlt einfach was. Und deswegen vor allem hier sind wir halt echt gesegnet, möchte ich sagen, wirklich so eine tollen Fans zu haben und so eine geile Stimmung zu haben bei jedem Heimspiel, bei Auswärtsspielen in der Nähe, die sich dann auch teilweise wie Heimspiele anfühlen, und das ist einfach brutal.
Was ist eigentlich als Torwart des VfB Stuttgart geiler bei Heimspielen? Ist es, wenn du vor der Cannstatter Kurve stehst und du weißt, alle stehen hinter dir, oder ist es, wenn du in der Untertürkheimer Kurve stehst und du schaust quasi 45 Minuten auf die Kurve und spürst auch immer noch Unterstützung von denen dahinter? Ist das für dich was, gibt es da Unterschiede?
Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Für mich ist die nach dem Spiel betrachtet dann immer die Kurve geiler, wo ich kein Tor kassiert habe.
Gut, nachvollziehbar.
Aber es macht auf beiden Seiten viel Spaß und hat beides seine Vor- und Nachteile. Wie du es gesagt hast, in der Cannstatter Kurve kommt die Unterstützung dann eher von hinten. Natürlich der Lautstärke-Pegel, sage ich mal, da ist vielleicht das Coaching ein bisschen schöner. Aber auf der anderen Seite dann unter Türkheimer Kurve ist natürlich auch geil. Man hört da auch die Fans. Und man guckt auf die Cannstatter Kurve, also es hat beides, ist beides geil. Also machen wir uns nichts vor, ist beides top.
Zählst du eigentlich mit? Also die Clean Sheets, die Spiele ohne Gegentor?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Nee. Soll ich dir sagen?
Aber Spiele wo?
Ja, das habe ich nicht geschaut, aber es sind 42 Spiele für den VfB hast du gemacht, als Torhüter der ersten Mannschaft, 10 davon ohne Gegentor. Immerhin. Wenn wir jetzt mal die Hälfte nehmen, dann Hälfte in Stuttgart ist doch ganz gut.
Absolut, ja.
Und in der Zeit, in der du hier bist und auch schon viele Spiele gemacht hast, warst du nominell, aber in der großen Zeit die Nummer 2. Erst kamst du zusammen mit Gregor Kobel hierher, nachdem Ron-Robert Zieler den Verein verlassen hat. Nach Gregor Kobel war es Flo Müller. Nach Flo Müller war es Alex Nübel. Wie interpretierst du die Torhüterrolle, und es wird ja auch oft darüber gesprochen, dass Torhüter auch ein Team für sich sind innerhalb einer Mannschaft. Und wie schaffst du das, dein Ego da hinten anzustellen? Wir haben es auch von Fabian Wohlgemuth am Anfang gehört, und zu sagen, ja, okay, ich nehme die Rolle an, ich bin die Nummer 2, und wenn es drauf ankommt, dann bin ich aber voll da.
Ist natürlich eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Ich glaube, ich könnte jetzt hier so einen 15-Minuten-Monolog... Ja, bitte.
Wir haben Zeit.
das tue ich jetzt hier niemandem an. Als ich gekommen bin, klar, war die Voraussetzung, oder wurde mir von Anfang an gesagt, es wird noch jemand anderes verpflichtet. War ja da im Sommer, dass eigentlich Jens Grahl war der Einzige, der noch da war. Ich bin dann dazugekommen, und dann kam Gregor, und dann hat sich rauskristallisiert, dass er spielen wird. War natürlich für mich erstmal enttäuschend, aber ich habe die Rolle direkt angenommen, und so war es dann ja eigentlich das komplette halbe Jahr bis zum Winter, bis die letzten drei Spiele vor der Winterpause. Da hat Tim Walter mal gewechselt, und ich dachte so, ah, okay, jetzt kommt vielleicht so ein kleiner Turnaround, und dann am nächsten Tag war Tim weg.
Ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern. Ja,
Es
war kurz vor Weihnachten, 19 Uhr irgendwas, der Anruf kommt in die Redaktion. Vielleicht passiert bei uns heute noch was. Und wir alle so, waren kurz davor, in Urlaub zu gehen, haben schon die Geschenke unterm Baum gesehen. Also okay, wird ein langer Abend.
Ich weiß noch, unser Sportchef Dirk Preis schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Jetzt kommt das. Das in Andruckzeiten schwierig gewesen. Es war klar, dass es war halt eine turbulente Zeit, wie wir es halt angesprochen haben. Ja. Aber auch das hat dann wiederum etwas gemacht. Das heißt, du wähntest dich gerade da in der Nummer 1 und dann wieder alles auf 0.
Ganz genau. Und dann kam Rino Materazzo und dann hat Gregor wieder gespielt. Genau, und dann im Sommer danach, also wobei Gregor war ja dann noch ein Jahr da, wo ich die ganze Zeit die Rolle der Nummer 2 inne hatte. Ich aber trotzdem immer das Gefühl hatte, ich kann mich weiterentwickeln, ich fühle mich wohl und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt für mich. Vor allem dieser Faktor, dass ich mich weiterentwickeln kann. Das ist für einen Fußballer natürlich extrem wichtig. Zu dem Zeitpunkt war ich auch erst 25, glaube ich, 25, 26 so ungefähr, wo ich in dem Alter war, wo ich gesagt habe, okay, meine oberste Prämisse muss es nicht mehr sein zu spielen. Das ist eher in dem Alter 18, 19, 20, dass ich da gesagt habe, hey, ich muss auf jeden Fall Spiele machen im Profibereich, im Herrenfußball. Und dann kam die Zeit, dass Flo Müller verpflichtet wurde. Und dann war es natürlich im Sommer für mich so, dass ich gedacht habe, okay, neue Chance, ein anderer Torwart kommt. Wurde sich am Ende dann für Flo entschieden, hat sich dann nach anderthalb Jahren geändert, als Bruno Labbadia dann Trainer war. Und dann habe ich die Rückrunde in der Relegationssaison gespielt. Ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen habe ich auch hab meine Sache gut gemacht, würde ich jetzt mal so behaupten. Und klar, dann war die Saison vorbei und dann hat der Verein sich ja auch diesen positioniert, dass die gesagt haben, dass sie nochmal was machen wollen. Und dann kam zu meinem Übel, sage ich jetzt mal, Alexander Nübel, der vor allem in der letzten Saison eine fantastische Saison gespielt hat. Und da gab es für mich dann natürlich auch gar keinen Grund, mich in irgendeiner Weise zu beschweren, sondern ich konnte mich trotzdem weiterentwickeln, konnte auch letztes Jahr meine Spiele machen, auch gute Spiele letztes Jahr machen und dieses Jahr ist das Gleiche. Motivieren kann ich mich einfach, weil ich mir natürlich sage, am Ende ist jetzt hier mein Arbeitgeber in erster Linie, aber auch, weil es mir einfach riesengroßen Spaß macht, für den Verein zu spielen, zu trainieren und dementsprechend auch alles zu geben in jeder einzelnen Einheit. Und wenn ich die Chance bekomme, dann will ich da sein. Und das funktioniert meistens auch nur, wenn man gut trainiert vorher die Wochen. Und deshalb gelingt mir das bisher gut.
Ihr habt hoffentlich alle mitbekommen, dass der Fabi gerade den Sendungstitel schon gedroppt hat. Zu meinem Übel kam dann Übel. Ja? Wenn man euch so zuguckt, und ich mache das ja schon eine ganze Weile, ja, dann sieht man euch meistens in einem Dreiergespann trainieren, eure Arbeit tun, in den Trainingseinheiten, die wir sehen können. Und da ist eigentlich immer sowohl Zug zu sehen, aber halt auch sehr gute Stimmung. Ja? Und wenn man mit der, ich nenne ihn immer gerne, oder der Dirk vor allem, die Katze aus Erdmannhausen spricht, wenn man mit Steffen Grebs spricht, eurem Torwarttrainer, dann berichtet er auch von einer sehr guten Arbeitsatmosphäre. Und die ist wirklich sichtbar, spürbar, fühlbar. Gibt es in all den Jahren, wir haben jetzt ein paar Namen schon gehört heute, den du beim VfB bist, so ein Lieblingstorwart-Mitspieler, möchte ich jetzt mal nennen, oder Konkurrent, oder wie nennt man das? Weiß ich gar nicht genau.
Ja, schon, sowohl als auch, glaube ich. Ja, also ja. Tatsächlich, ja, Mitspieler und Konkurrenten. Aber ja, wir Teuter sind einfach nochmal ein bisschen anders. Wir sind tatsächlich so ein Team im Team nochmal, ich sagen. Ja. Weil bei uns halt auch anders ist, wir sind voneinander abhängig. Und dieses Verhältnis haben Feldspieler nicht. Also, zwei Linksverteidiger sind im Training nie voneinander abhängig, aber wir sind
halt schon. Wenn einer scheiße trainiert, sind die anderen beiden auch quasi
davon betroffen. Genau, und das ist es halt, weil wir halt auch gegenseitig bei uns schießen müssen, weil wir uns Bälle flanken müssen, weil wir uns gegenseitig halt einfach auch mal Druck machen müssen. Dementsprechend ist das Verhältnis unter Torhütern einfach immer anders, als es bei Feldspielern ist. Und ich habe hier wirklich das Glück gehabt, einfach ausschließlich andere geile Torhüter mit mir gehabt zu haben. Also wirklich alle, die hier dabei waren, waren immer geile Typen. Ich habe mich mit allen gut verstanden. Letztes Jahr war es natürlich besonders gut, aber auch, weil so viel Erfolg da war. Das macht es natürlich noch mal besonderer.
Ist das was sich über den Lauf der Zeit, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre, paar Tage, 50 im Business, verändert hat? Also war das früher anders, diese Konkurrenzsituation? Ich meine, wenn wir, als Christian und ich mit Fußball sozialisiert wurden, waren im Fernsehen lauter Psychos zu sehen, ja? Pipitzer, Kahn und wie die alle hießen.
Sie sind immer Torhüter und Linksverteidiger.
Ja. Nur Verrückte. Und das, also, die haben natürlich ein gewisses Revierverhalten an den Tag gelegt. Das hast selbst du als Fernsehzuschauer gesehen, aber das muss sich ja geändert haben.
Ja, also ich habe es auch natürlich schon ein bisschen anders mal erlebt. Also jetzt nicht in einem Ausmaß, wie man es früher von Kahn und Lehmann kannte, aber schon auch mal so, dass man sich mal mäßig mal schroffer angegangen ist, sage ich mal. Aber ich glaube jetzt vor allem in den letzten Jahren hat halt einfach jeder auch verstanden, dass diese Abhängigkeit voneinander einfach besteht und man einfach profitiert, wenn man, sage ich mal, ein normales Klima im Training hat. Man muss nicht mit seinem Mitspieler, Konkurrenten, wie auch immer ihr es betiteln wollt, gut befreundet sein, aber man muss halt wissen, okay, ich brauche dich, um besser zu werden und du brauchst mich, um besser zu werden. Und klar, es ist dann natürlich am Ende die Kirsche auf der Torte, wenn man sich darüber hinaus auch neben dem Platz sehr gut versteht, was jetzt auch bei uns im Torwartteam wieder der Fall ist in diesem Jahr, was letztes Jahr, auch die Jahre davor eigentlich immer der Fall war. Das macht es natürlich noch ein bisschen ein Stück weit besonderer und macht dann vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß.
Ja.
Aber ich glaube deshalb einfach, weil, wie gesagt, diese Abhängigkeit schon voneinander so ein bisschen auch besteht.
Ja. Ich glaube auch, die Tatsache, dass man sich da heutzutage nicht mehr so sehr die Augen aussticht, sondern wirklich als Team fungiert, hat sich beim VfB bestens gezeigt im Januar. Wir reden vom Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen PSG. Es ist klar, Alex Nübel ist krank, ist erkältet, das wird nichts. Und dann ist es eben am zweiten Torhüter da in die Bresche zu springen und voll da zu sein. Kannst du uns da nochmal mitnehmen in diese 24 Stunden vor dem Paris-Spiel? Weil wir nehmen es direkt vorneweg. Ja, es war am Ende ein 1-4, aber ohne dich im Tor wäre das Ganze noch deutlich übler ausgegangen. Ich erinnere mich da an eine Szene in der ersten Hälfte, den Ball auf der Linie noch gerade gehalten und wie PSG kickt. Darüber haben wir, glaube ich, schon in den letzten Wochen diskutiert. Aber wie war das für dich, als du dann wusstest, okay, ich bin die Nummer 2, ich gehe nicht davon aus, dass ich in der Königsklasse spiele und plötzlich stehe ich im entscheidenden Spiel gegen PSG auf dem Platz?
Ja, war natürlich ein ganz besonderes Spiel, weil es mein erstes Champions-League-Spiel war, das schon mal vorweg gesagt. Ja. Aber ich gehe jetzt erstmal nur auf die Sachen ein, die Alex auch betreffen. War natürlich eine schwierige Situation, weil Alex beim Abschlusstraining schon krankheitsbedingt gefehlt hat und dann im Laufe des Tages man selber natürlich dann immer hofft, dass so eine Entscheidung dann auch gefällt wird, ne? Weil man will sich dann dementsprechend auch vorbereiten und sich seine Gedanken vielleicht zum Spiel machen. Und wenn man der andere am Tag vorm Spiel halt krank im Bett liegt, dann geht man erstmal so ein Stück weit natürlich davon aus, dass man dann am nächsten Tag dann auch spielt. Ich war die ganze Zeit mit Alex auch in Kontakt, also wir haben dann auch geschrieben, er hat mir auch gesagt, wie er sich fühlt und am nächsten Morgen ging es ihm auch ein bisschen besser und dann dachte ich so, okay, dann wird es vielleicht doch klappen, dass er spielt, dass ich nicht spielen kann, was mich natürlich einerseits ein bisschen enttäuscht hat, andererseits habe ich mich natürlich für ihn gefreut. Und dann kam aber irgendwann mittags die Nachricht von ihm so, okay, es geht auf keinen Fall bei ihm, weil er sich einfach nicht zu 100% fit fühlt und dass ich halt spielen werde. Und auch da hat sich wieder einfach unser gutes Verhältnis gezeigt, dass er sich direkt bei mir gemeldet hat, als er die Entscheidung für sich getroffen hat, das wird auf keinen Fall funktionieren, hat er sich direkt bei mir gemeldet, hat mir Bescheid gesagt, hat mir Glück gewünscht und auch vor dem Spiel dann nochmal eine Nachricht geschrieben. Und ja, für mich war es, wie gesagt, trotz des Endergebnisses gegen den vermeintlichen Champions League-Gewinner dieses Jahres.
Mal schauen. So, sehe ich nämlich auch so.
Hoppala.
War's,
ich rieche eine Wette hier.
Wer Liverpool raushaut und wer vor allem den VfB raushaut, der ist automatisch
Favorit. So nämlich.
Ja.
Ganz genau. Nee, war natürlich ein ganz besonderer Tag. Abend.
Hast du dafür externen Support, also dieses On-Point-Dasein, hat der Fabi auch in seinem Einspieler gesagt, Fabian Wohlgemuth, dieses in Ausnahmesituationen scharf sein, da sein, ich weiß nicht, ob es trainieren kann, aber nimmst du dir beispielsweise Mentalcoach dazu Unterstützung oder sprichst mit Leuten, denen du lang vertraust, die du kennst, die entsprechende Erfahrungen mitbringen, oder machst du, nö, kommt aus mir, ist einfach da?
Ja, mittlerweile würde ich fast sagen, es ist einfach da, also ja. Es hat sich über die Jahre natürlich dann auch entwickelt, also das kommt nicht von heute auf morgen,
ja,
ehrlich muss man sein.
Das kannst du als 22-Jähriger, hast du das nicht,
wie genau. Wir auch. Ja, das ist einfach anders. Ich glaube halt irgendwann, wenn man älter wird und ein paar Jahre dann auch mitgemacht hat, schon das ein oder andere Spiel auf dem Buckel hat, dann ändert sich so ein bisschen auch die ganze Ansichtssache, sage ich mal, aufs Ganze, auf Fußball an sich und auch auf die Spiele. Und deshalb kann ich mich da schon dann irgendwie so ein Stück weit auch auf meine Routinen verlassen und weiß halt, was ich zu tun habe beim Warm-up, weiß, was ich zu tun habe im Spiel und versuche mich dann so ein Stück weit halt da auf meine Routinen einfach zu verlassen.
Stichwort Routinen, gibt's irgendwas, sag ich mal, nicht alltägliches, irgendein Spleen, irgendwas, keine Ahnung, mit dem linken Fuß zuerst auf dem Platz, ist fast schon lame, aber machst du irgendwas, was du brauchst, um solche Situationen zu meistern?
Ich glaube, ich mache nur lame Sachen, wenn dann.
Der Fußballer an sich ist ja allgemein sehr abergläubisch, ja? Also.
Ja, das stimmt. Nee, bei mir ist eigentlich tatsächlich nichts Besonderes dabei. Also ich ziehe mir vielleicht den linken Schuh ziehe ich mir zuerst an. Ich gehe mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz. Ich bete vor dem Spiel nochmal in der Kabine, aber sonst ist bei mir nichts Außergewöhnliches dabei.
Ich hatte mal einen Kapitän in einer meiner Mannschaften, der musste vor Anpfiff immer auf Klo. Immer, immer. Ja, wir haben teilweise gewartet auf den Platz, bis der Mülli fertig war. Ja, solche Sachen gibt es einfach.
Das gibt es immer wieder, ja.
Du hast dein Vertrag beim VfB bis 2026 verlängert. Dementsprechend gehen wir, die Fans, alle davon aus, dass du noch einiges vorhast mit dem VfB und auch persönlich in deiner Karriere. Was sind denn so die Ziele, auf die du vorausblickst? So, was würdest du gerne mit dem VfB erreichen und du persönlich auch hier in Cannstatt?
Ja, persönlich will ich mich, wie ich es vorhin gesagt habe, weiterentwickeln. Es klingt immer so blöd, aber am Ende des Tages geht es halt einfach auch um Entwicklung und die Entwicklung so lange voranzutreiben, wie es halt funktioniert.
Gibt es was, wo du sagst, da habe ich Luft nach oben, da will ich mich noch entwickeln?
Ja, ich glaube, in allen Bereichen des Torwartspiels gibt es immer Luft nach oben. Ich glaube, dass es keinen Torwart aktuell gibt, der sagen kann von sich selbst, er ist in allen Bereichen perfekt. Deswegen würde ich sagen, ich habe in allen Bereichen noch Luft nach oben und ich merke aber auch, dass ich mit dem jetzigen Team, also sowohl mit der Mannschaft als auch mit dem Torwartteam, mit dem Torwarttrainer, mit Steff, einfach mich da auch weiterentwickeln kann. Und Ziele mit dem Verein, ich meine, wir haben alle jetzt eine richtig geile Saison erlebt und warum nicht nochmal sowas miterleben? Das ist klar, dass das so ein bisschen so ein Traum, sage ich mal, ist oder ja, vielleicht Ziel wäre jetzt krass, aber doch, eigentlich schon, also da hätte ich richtig Bock drauf tatsächlich. Aber ja, jetzt habe ich erstmal bis 2026 Vertrag und dann schauen wir mal weiter, was so passiert. Ich meine, am Ende des Tages ist das Fußballgeschäft dafür bekannt, dass man halt nichts ausschließen kann und deswegen mal schauen, was passiert.
Wir wollen dich jetzt nicht löchern damit, wie die Gespräche stehen, ja? Wirst du uns eh nicht verraten im Zweifel, aber eine andere Sache können wir besprechen und zwar diese Tatsache, die du beschreibst, diese erfolgreichen letzten Monate, anderthalb Jahre, die haben auch viel mit einem Mann zu tun. Ja, der heißt Hoeneß, Sebastian Hoeneß. Und also ich persönlich, du nicht, du hattest frei, aber ich war am Samstag auf der Mitgliederversammlung.
Ich habe auch gearbeitet.
Stimmt. Entschuldigung.
Verbreitet Gerüchte.
Ich nehme es zurück. Aber da machte die Nachricht die Runde. Wusstet ihr es davor? Wusstet ihr schon Bescheid?
Nee.
Ah, okay.
Also ich persönlich wusste es nicht,
ja.
Aber ich habe dann, als ich das Foto gesehen habe, gedacht, ah, den Pullover habe ich doch Donnerstagvormittag auch gesehen, mein Adlerauge.
Ja.
Nee, aber ich habe tatsächlich nichts gewusst, für mich kam die Nachricht wahrscheinlich genauso positiv überraschend wie für euch.
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Sebastian Hoeneß, der Trainer des VfB Stuttgart, hat seinen Vertrag verlängert bis 2028 und der Club hat ihm die Ausstiegsklausel abgekauft, grundsätzlich also sehr positive Nachrichten.
Hast du, ja.
Dafür war die Pause da. Für den Applaus. Ja, genau.
Wir würden ganz kurz mit dir zurückgehen, genau in diese Zeit, als Sebastian Hoeneß Trainer des VfB geworden ist. Der VfB kriegt bei Union Berlin an der Alten Försterei richtig auf die Mütze, 0-3. Man trennt sich von Bruno Labbadia. Und dann bestreitet der VfB sein erstes Spiel unter Sebastian Hoeneß im DFB-Pokal beim 1. FC Nürnberg, deinem Ex-Verein. Hast du, es wäre jetzt vermessen zu fragen, hast du direkt von Anfang an gewusst, was für eine Erfolgsgeschichte das werden könnte, aber hast du bei Sebastian Hoeneß von Anfang an gemerkt, dass da irgendwas anders ist, als in der Zeit davor, die ich beim VfB erlebt habe?
Ja, für mich ist vielleicht nochmal ein bisschen was Besonderes, weil ich Sebastian Hoeneß und auch Dave schon sehr, sehr lange kenne tatsächlich, weil sie damals bei Hertha 03 Zehlendorf in Berlin die U19 trainiert haben, ich die U17, in der U17 gespielt habe, nicht trainiert habe.
Die Recherche hat gestimmt, Herr Meier.
Ja, ich habe ausnahmsweise mal einen guten Job gemacht heute Mittag. Ja.
Genau, also wir kannten uns halt schon lange vom Sehen und ja, ich muss dazu sagen, dass ich ihm damals einen Korb gegeben habe, weil ich nicht bei Hertha Zehlendorf geblieben bin zur U19, sondern bekanntlicherweise gewechselt bin und wir uns dann aber anderthalb Jahre oder zwei Jahre später in Leipzig wieder über den Weg gelaufen sind, aber er dann die U16, glaube ich, trainiert hat und ich da schon U19 respektive Profis dann dabei war und ja, deswegen war von mir von Anfang an so ein Vertrauensverhältnis schon da tatsächlich, aber ja, es war von Anfang an einfach ein neuer Wind, der durch die Kabine gegangen ist, das muss man ganz klar sagen, alle Spieler wurden wieder neu abgeholt, alle hatten wieder Selbstvertrauen, obwohl es vorher wirklich sehr, sehr schwierige Wochen waren. Ich erinnere mich da an zwei, drei Spiele, die wir gemacht haben, auch Union als Beispiel, was wirklich auch ein ganz, ganz schlechtes Spiel von uns war. Und dann haben wir das erste Spiel mit ihm in Nürnberg. Auch kann ein gutes Spiel für uns werden, vielleicht so ein Turnaround-Punkt, kann aber auch ganz fies werden, weil du beim Zweitligisten immer mehr zu verlieren hast, als du gewinnen kannst. Jeder erwartet natürlich, obwohl wir in der Tabelle aktuell schlecht dastanden, dass wir da weiterkommen. Und dann erinnere ich mich auch noch, dass das Spiel irgendwie erst später angepfiffen wurde. Wir waren schon draußen zum Warm-up, mussten wieder reingehen. Und es war alles eigentlich so suboptimal für uns, aber trotzdem haben wir ein gutes Gefühl gehabt, haben das Spiel auch mit 1-0, glaube ich, am Ende gewonnen. Enzo Miyoshis Tor.
Enzo, ja.
Und ja, das war dann so der Start in so eine sehr positive Woche, die dann damit geendet hat, dass wir in Bochum ein extrem wichtiges Auswärtsspiel gewonnen haben, was auch echt sehr, sehr eklig und schwer ist. Ich glaube, letztes Jahr in Bochum haben wir uns auch sehr schwer getan, weil es einfach da auch eklig ist zu spielen, und haben da das Spiel gewonnen. Und dann sind wir in, trotz der sportlichen kritischen Lage, in der wir uns immer noch befunden haben, einfach in bessere Wochen reingekommen, in bessere Spiele vor allem.
Wir haben es auch schon davon gehabt, dass gerade dieses 3-3 gegen Dortmund vielleicht so ein Moment auch im heimischen Stadion war, als man gemerkt hat.
Mit Mavropanos gelb-rot.
Ja, du spielst 60 Minuten in Unterzahl, liegst schnell 2-0 hinten und Gott weiß, wie du zurückkommst. Kriegst in der 90. noch das 2-3 und dann schlägt Silas nochmal zu. Aber war das für dich so ein Moment, oder gab es für dich einen Moment, wo du gemerkt hast in dieser Entwicklung unter Sebastian Hoeneß, hier läuft gerade irgendwie alles ganz anders, als ich es davor kannte? Hier kann wirklich was entstehen, was erfolgreich ist?
Ja, allein, dass wir in Bochum schon 3 Tore geschossen haben, war, glaube ich, schon besonders, weil wir gefühlt in den 6 Spielen davor 2 Tore nur geschossen haben. Es war also ganz wenig. Und da hat schon angefangen, dass wir gegen Bochum einfach das Spiel hatten, wo wir auch, weiß ich nicht, irgendwie 10 Minuten vor Schluss, glaube ich, das 3-2 bekommen. Und dann ist ja auch so ein Spiel, vorher hätten wir es vielleicht noch 3-3 gespielt, haben es aber über die Bühne gebracht. Und da war es eigentlich schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und das Bochum-Spiel, das Dortmund-Spiel war natürlich brutal. Also, wo ich auch sage, normalerweise verlierst du das Spiel, du fliegst 2-0 hinten, hast die rote Karte, spielst mit einem weniger gegen einen Top-Gegner, der auch Ambitionen da hat. Die haben die Meisterschaft, glaube ich, in dem Jahr auch gespielt. Ne?
Und, man sagt, sie haben 2 Punkte in Stuttgart liegen lassen, die ihnen am Ende gefehlt haben.
Also, ja, ganz genau. Und letzten Spieltag wird Bayern Meister in Köln. Deswegen, also das war halt ein brutales Spiel, was uns auch extrem viel Energie gegeben hat, was, glaube ich, auch den Fans nochmal richtig Power gegeben hat, auch für die letzten Spiele, die dann angestanden haben. Und vielleicht die ganze Woche einfach von Nürnberg angefangen bis zum Dortmund-Spiel, wo ich sagen würde, ey, die war einfach eine richtig geile Woche. Eine Woche, die wir so gar nicht mehr kannten, mit einem Erfolgserlebnis nach dem anderen, mit 2 Siegen, mit einem Unentschieden gegen Top-Mannschaft, nach so einem Rückstand und dem späten Rückschlag und nochmal ein Tor zu schießen. Diese ganzen 10 Tage oder was das waren, glaube ich, die haben schon gezeigt, so ey, das entwickelt sich hier gerade in eine richtig gute Richtung. Eine, die wir auch natürlich gebraucht haben, um in der Liga zu bleiben. Aber es hat sich einfach viel besser angefühlt wieder, ja.
Nimm uns mal so ein bisschen mit, lass uns Mäuschen spielen. Wir in die Kabine. Wie wird der Trainer da gesehen und was macht er anders? Gibt es diese eine Sache, was er völlig anders macht wie Trainer, die du bisher erlebt hast?
Ist immer schwer zu sagen, weil jeder Trainer hat natürlich so ein Stück weit seine Eigenarten, seine Macken, sage ich mal, oder seine Besonderheiten.
Unique Selling Point heißt es bei uns, USP, aber ja.
Bei ihm ist, glaube ich, einfach, was ich sehr an ihm schätze, ist einfach, dass er ein sehr kommunikativer Trainer ist, dem es wirklich gelingt, mit Spielern auch offen und ehrlich umzugehen, was nicht immer leicht ist, glaube ich, aber was definitiv elementar ist. Für mich ist auch das Allerwichtigste, dass ein Trainer ehrlich mit einem ist, weil es kann immer Phasen geben, in denen man nicht spielt. Klar, bei mir sind überwiegend jetzt eher, als dass es die Phasen sind, wo ich spiele. Aber trotzdem ist es mir wichtig, dass ich mich mit dem Trainer austauschen kann, dass ich mit ihm ehrlich mit dem sein kann. Ich brauche es auch nicht, dass ein Trainer dann mir immer nur Honig ums Maul schmiert, sondern der mir dann noch klipp und klar sagt, hey, hör zu, der andere spielt, weil so und so und so. Und das schätze ich wirklich sehr an ihm. Und ich glaube auch, dass er einfach wirklich ein sehr, sehr geiles Trainerteam hinter sich stehen hat. Ja. Und das Ganze würde ich immer an oberster Stelle tatsächlich stellen, neben dem taktischen und dem taktischen Verständnis, was er hat, was wirklich meiner Meinung nach außergewöhnlich gut ist. Und deswegen das alles zusammen.
Nimmt er euch auch dahingehend mit, dass er beispielsweise die erfahrenen Spieler um Rat fragt? Also wenn er sagt, die und die Entscheidung steht an, was würdet ihr tun? Macht er das?
Ja, das sind, glaube ich, Mannschaftsinterner und das könnt ihr ihn mal selber fragen.
Machen wir, wenn er das nächste Mal hier steht. Ja.
Aber hast du irgendwas von dem Sebastian Hoeneß, also von Hertha Zehlendorf und von RB hier wieder erkannt? Oder hast du auch bei ihm gemerkt, dass es da Punkte gab, wo er sich dann weiterentwickelt hat und selbst optimiert hat, sag ich mal?
Ja, ich hatte ihn ja in den beiden Stationen eigentlich nie richtig als Trainer tatsächlich. Also ich habe vielleicht mal in der U19 mittrainiert damals bei Zehlendorf, als ich noch jünger war und in der U17 war. Deswegen hatte ich ihn ja nie so richtig als Trainer miterlebt. Aber ich habe auf jeden Fall direkt an seinem Lächeln erkannt, also das war vorweg gesagt. Aber sonst kann ich ja über ihn als Trainer eigentlich relativ wenig sagen. Klar habe ich danach immer so ein Stück weit den Werdegang auch von ihm mitbekommen, Drittligameisterschaft mit den Bayern oder mit den Bayern Amateuren und dann Hoffenheim, und da kriegt man das natürlich so ein Stück weit mit, und dann war er wieder war ja Coach in der gegnerischen Mannschaft, als wir gegen Hoffenheim dann auch gespielt haben. Aber ich habe jetzt nie direkt seinen Trainingsstil oder sonst irgendwelche Dinge von ihm gekannt, ehrlich gesagt.
Wollen wir mal ganz kurz ein paar Fragen, die hier über die Bierdeckel reingekommen sind, abarbeiten?
Unbedingt.
Stichwort Sven Ulreich gegen Simon Rolfe. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen vor ein paar Wochen. Da gab es ordentlich Beef. Wie ist das, wenn du so auf der Bank sitzt? Ist ja auch eine ähnliche Situation, wenn dann um dich rum tobt das Leben sozusagen. Musst du dir manchmal auf die Zunge beißen?
Ja, definitiv. Das ein oder andere Mal muss ich mir fast schon die Hand vor dem Mund halten. Also es ist ja klar. Am Ende guckt man ja so ein Spiel auch immer mit einer weiß-roten Brille auch an. Und ich versuche dann schon, mich eher zurückzuhalten. Klar, wenn es Momente gibt, wo ich auch das Gefühl habe, dass wir jetzt komplett falsch behandelt wurden wegen einer Fehlentscheidung oder warum auch immer, dann mische ich mich da natürlich auch mit ein. Oder wenn ich das Gefühl habe, ey, jetzt in der Nähe der Bank könnte es irgendwie Streit geben, dann stehe ich schon gerne mal mit auf.
Was kostet Gelb auf der Bank?
Boah, ist eine gute Frage. Also grundsätzlich gibt es eine Geldstrafe für Gelb wegen Meckerns, weil das halt schon relativ dämliche gelbe Karten sind, muss man sagen. Aber einfach so gelb zu bekommen, kommt auch an, aus welchem Grund, glaube ich. Also wenn ein Spieler von uns beleidigt wird oder grob gefoult und man deshalb dann gelb bekommt, weil man da hingeht und den anderen wegschubst, dann ist das, glaube ich, okay.
Ich glaube, man darf sich vor allem aufregen, wenn der Kapitän fälschlicherweise mit gelb-rot vom Platz gestellt wird. Dann darf man sich auch auf der Ersatzbank aufregen, glaube ich.
Definitiv.
Seit ein paar Jahren, soweit ich weiß, ernährst du dich vegan? Wie kam es zur Umstellung, zu der Entscheidung an sich und wie ist es seither, im Vorgespräch hast du uns verraten, es gibt eine einzige Ausnahme, die du machst.
Richtig, ja, es gab zwei Faktoren tatsächlich, zum einen Daniel Didavi, alle kennen ihn noch.
Ja. Ein Vorreiter.
Ein Influencer sozusagen.
Ja, genau, war wirklich ein Influencer, der mir damals die ganze Zeit erzählt hatte, dass er sich vegan ernährt, weil er immer Knieprobleme hatte und tatsächlich dann aufgehört hat, Fleisch zu essen. Ja, die Geschichte hat er jedem erzählt. Hat aber auch nach seinem Karriereende wieder angefangen, ein bisschen mal
Fleisch zu essen. Sieht man, wenn ich das so sagen darf, aber gut. Ja.
Liebe Grüße an der Stelle, Dieter. Und dann damals kam diese Doku raus auf Netflix. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt hier droppen kann.
Kannst du, jederzeit.
Ah, ja, Game Changer, die habe ich mir angeguckt und dann dachte ich mir so, ey, Dieter hat so geschwärmt. Ich probiere es einfach mal aus. Auch gar nicht aus ethischen Gründen, sondern wirklich rein aus physiologischen Gründen. Und dann hat es mir einfach richtig gut getan. Ich habe mich besser gefühlt von Anfang an. Und dachte mir, ich ziehe das Ganze einfach so lange durch, wie ich lustig bin. Und habe seit 5,5 Jahren jetzt, glaube ich, kein einziges Stück Fleisch gegessen, keine Milch, kein Käse, kein gar nichts. Das einzige Produkt, auf das ich nicht verzichten konnte, wo ich letztes Jahr wieder angefangen habe, sind Eier.
Okay. Wir brauchen Eier.
Wir brauchen Eier, Olli Kahn.
Olli Kahn, herzliche Grüße auch an dieser Stelle. Hier ist noch eine Frage, mit der kann ich nichts anfangen, aber ich stelle sie. Schuss über den Neckar vor laufender Kamera, ist da noch eine Rechnung offen? Kannst du was damit anfangen?
Schuss über den Neckar war Sendung mit der Maus. Pascal Stenzel und ich mussten da ein Video drehen für die Sendung mit der Maus, weil da ein Kind gefragt hat, ob es möglich ist, über den Neckar rüber zu schießen.
Okay.
Wir haben es probiert. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass es auf einem Betonboden war und die haben so ein Stück Kunstrasen mitgehabt. Einfach, es wurde ausgerollt.
Ja.
Und ich, Genie, bin mit Alustollen gekommen. Und bin da hin und her gerutscht. Also wirklich, ich hatte bei jedem Schuss Angst, dass ich entweder auf den Arsch falle oder in den Neckar reinfalle.
Oder eine Zerrung hinterer Oberschenkel.
Und das kam noch dazu. Ja. Letztendlich, ich habe es nicht geschafft. Pascal hat es geschafft.
Okay.
Glauben wir, weil es so ein bisschen unübersichtlich war. Vom Gefühl her hätten wir gesagt, dass er es geschafft hat. Aber ich weiß nicht, ob da noch eine Rechnung offen ist, ehrlich gesagt. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich ans Ende erinnern, dass die Kinder, die gefragt haben von Kalle und mir, unsere Pullover, die wir zu dem Dreh anhatten, geschenkt bekommen haben, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, ich muss sagen, ich habe es nicht geschafft. Kalle hat es mit seinem rechten Huf wahrscheinlich geschafft.
Sehr gut.
Also wenn es einer schafft, den Ball über den Neckar zu schlagen, dann der Fußballgott.
So sieht's aus.
Ich will nur mal sagen.
Richtig.
Ja. Sehr gut. Eine Frage haben wir ja noch und ich bin froh, dass ich Handschriften lesen kann. Und die ist tatsächlich auch sehr, sehr gut. Wie war der Moment, als der Traum Champions League Wirklichkeit wurde? Erinnerst du dich noch daran, als dann wirklich auch endgültig klar war, wie hat Sebastian Hoeneß gesagt, wir spielen Champions League, verdammte Scheiße?
Ja, es war unfassbar geil. Es war ja die letzte Saison. Es war ja jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, da erfüllt mich so eine Freude. Es ist einfach brutal. Ich glaube, es war ja 3 Spieltage vorm Ende, ne, dass wir uns fix qualifiziert hatten für die Champions League. Und ja, was soll ich sagen, es war einfach Freude pur und natürlich auch Freude über das, was bisher erreicht wurde, mit dem Wissen, dass noch Spiele zu gehen sind, aber auch die Vorfreude einfach auf das, ja, wovon man als kleiner Junge immer geträumt hat, dass das Realität werden könnte. Das ist halt, weil zu dem Zeitpunkt war ja klar, der Sommer kommt dann und man muss mal gucken, wie geht sportlich weiter. Mit den Themen befasst man sich natürlich immer so ein Stück weit auch als Sportler, aber die Vorfreude war einfach gigantisch und ja.
Wie oft lief die Hymne in der Kabine in den letzten Spieltagen so?
Häufig.
Auch bei uns vielleicht.
Na, möglicherweise haben wir die auch ab und zu mal abgespielt.
Ja, zu Recht, aber muss man ja sagen.
Ich habe auch noch eine Frage mitgebracht. Du hast schon mal, das war kurz, wahrscheinlich sogar als du gekommen bist hierher, hast du mir mal eine Geschichte erzählt, wie du aus dem Clubheim vom 1. FC Nürnberg, vom Hausmeister, vom Zeugwart irgendwann mal rausgeschmissen wurdest, weil du und ein paar andere immer Fußballtennis gespielt haben, bis zum Abwinken.
Brutal, ja.
Ist sowas in der Stuttgarter Zeit auch nochmal passiert? Also irgendeine Geschichte, die zu einem Verweis von Moischi oder so geführt hat?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, jeder, der Moischi kennt, weiß auch, dass Moischi von morgens bis abends dann da ist beim VfB. Und ich glaube, wenn ich zu ihm sagen würde, hey Moischi, ich muss noch jetzt noch eine Stunde länger was machen, dann würde er wahrscheinlich sogar noch warten. Ja. Also der Mann lebt ja wirklich für den Verein und deswegen ist sowas noch nicht passiert. Aber die ein oder andere Runde intensiveren Fußballtennis wurde hier auch schon gespielt.
Ja. Ihr habt ja den Court da vor der Athletikhalle.
Ja,
der
den ist nutzen da, wir oder? Aber gar nicht, sondern in der Athletikhalle selbst haben wir oben auch noch so einen kleinen, haben wir so ein kleines Netz gekauft und da wird auch regelmäßig Fußballtennis gespielt. Aber nicht in den Ausmaßen, wie es in Nürnberg war, weil da war es wirklich abartig. Also wirklich so, dass der Trainer immer noch gesagt hat, so, ey, wir müssen aufhören, das ist zu viel, ihr habt keine Power mehr fürs Training, weil wir einfach sämtliche Energie ins Fußballtennis-Spielen investiert haben. Aber es war am Ende... war es im Aufstiegsjahr und von daher haben wir alles richtig gemacht.
Dein Sohn wird sich irgendwann freuen, wenn er den Papa herausfordern kann. Ne? Ja, kleines Netz im Garten.
Das Fußballtennisnetz steht jetzt schon im Garten tatsächlich.
Ja, sehr gut.
Wird jetzt aber eher benutzt, um da mal rüber zu werfen oder mal rüber zu schießen oder er sagt, wir spielen Volleyball auf Kniehöhe. deswegen, das sehr Netz gut. Ist auf jeden Fall schon da. Ich bin ready.
Kommt alles noch.
Ready ist ein gutes Stichwort, ne?
Oh, hat Philipp Meisel eine Überleitung?
Möglicherweise.
Ja, dann bitte.
Am Wochenende steht ein wichtiges Spiel an. Ja, Eintracht Frankfurt. Klasse Gegner, klasse Fans, klasse Stadt. Riesenaufgabe. Zumal für euch nach der Situation oder in der Situation, in der ihr euch befindet. Letzte Wochen waren zwar, sag ich mal, in den Spielen Aufwärtstrends zu bemerken, aber die Ergebnisse haben halt natürlich gefehlt. Jetzt ist diese Länderspielunterbrechung, muss man ja sagen. Nicht Pause, weil es wurde ja gespielt in den Länderspielen. Aber jetzt ist die vorbei und du hast jetzt noch im Maximalfall 10 Spiele, ja, 8 in der Liga, 2 im Pokal. So eine richtige Kickstart-Situation. Ja. Du hast vorhin schon vor der Aufnahme berichtet darüber, der Trainer hat heute nichts anbrennen lassen, ja, auf dem Platz. Da ging es ordentlich zur Sache. Spürt er das? Also intern ist das jetzt schon, ist was anders? Knistert's in der Kabine? Merkst du eine Anspannung bei den Kollegen? Merkst du, dass diese Situation euch in irgendeiner Form beeinflusst, ja? Dass es eben jetzt um alles geht in diesem Endspurt?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass dieser Aufwärtstrend die letzten Wochen schon erkennbar war. Ich würde jetzt vielleicht mal die erste Halbzeit in Kiel ausklammern.
Die kannst du wegnehmen,
die
ja, aber...
Wirklich, ja, deswegen ist da definitiv schon was erkennbar, aber ja, heute, die Woche hat sehr gut gestartet, sehr energetisch gestartet und das war jetzt auch vor der Länderspielunterbrechung auch schon so, dass wir gut in die Trainingswochen reingekommen sind. Das ist auch wichtig. Man merkt einfach, dass alle Bock haben, dass Zug drin ist. Und jetzt haben wir, klar, wie du sagst, noch einige Spiele vor uns, aber jetzt in erster Linie das Spiel am Samstag in Frankfurt. Und da liegt jetzt der volle Fokus drauf. Wir sind alle extrem heiß und wir wollen das Spiel ziehen.
So ein mieses Ende wie bei dem Spiel gegen Leverkusen. Wie lange nimmt man das als Profi mit? Wie lange hängt es einem irgendwie in den Klamotten? Ist das dann eher besser, wenn man sagt, wir spielen in 3 Tagen wieder? Oder nervt es einen, wenn es dann erst in 2 Wochen weitergeht? Wie war es bei dir?
Ja, es hat so seine Vor- und Nachteile tatsächlich. Also du hast natürlich jetzt viel Zeit gehabt, alles ganz in Ruhe mal zu verarbeiten, was vielleicht aber auch nicht immer gut ist, weil du willst dann irgendwann auch nicht mehr über das Spiel nachdenken. Aber ja, wenn du nämlich 3 Tage später schon wieder spielst, dann hast du keine Wahl, als dich aufs neue Spiel zu fokussieren. Deswegen... ja, weiß ich nicht, ob es jetzt besser ist, dass die lange Pause dazwischen war. Fakt ist, das Spiel ist jetzt endlich mal verarbeitet.
Gut so.
Und jetzt ist, wie gesagt, voller Fokus auf Frankfurt und da freuen wir uns schon drauf.
Ist das für dich, du hast jetzt auch schon einige Bundesliga-Stadien miterlebt, ist Frankfurt für dich was Besonderes auswärts oder gibt es so Orte, wo du sagst, da spiele ich gern, da bin ich gerne dabei?
Ja, Frankfurt macht definitiv Spaß. Also es ist ein geiles Stadion, ist eine geile Atmosphäre im Stadion, kommen auch immer viele Fans von uns mit. Deswegen macht es auf jeden Fall Spaß da und habe große Lust darauf, da Punkte mitzunehmen.
Was der VfB zuletzt ja einigermaßen gut hingekriegt hat.
Das ist richtig, ja. In Frankfurt sah es schon mal schlechter aus über all die Jahre als zuletzt. Stärken, Schwächen vom Gegner. Ich nehme an, ihr hattet noch keine Videoanalyse. Ja? Macht ihr da oder machst du selbst was? Also guckst du dir selbst im Vorfeld schon mal vor der eigentlichen Arbeit, die der Trainer oder das Team macht, mit euch da was an? Was kommt auf mich zu? Was kommt auf uns zu?
Ja, wobei es auch erst dann Richtung Spiel soweit ist, dass man sich dann Szenen da angucken kann. Dann hat jeder Spieler die Möglichkeit, bei uns dann auch auf Szenen zuzugreifen, dass man sich den Gegner einfach nochmal angucken kann, ob es jetzt individualtaktisch ist oder mannschaftstaktisch. Aber klar, Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, die auch in den vergangenen Wochen und Monaten extrem viele Spiele hatte.
Ja.
Dementsprechend kennt man die Mannschaft natürlich auch. Jetzt ist das der Vorteil immer in der Rückrunde. Vorausgesetzt, die Mannschaft hat jetzt nichts komplett Neues irgendwie gemacht oder den Trainer gewechselt, dann weiß man ja ungefähr, was auf einen zukommt, wenn man über das Hinspiel ein bisschen nachdenkt. Und ich glaube, dass Frankfurt, auch wenn sie jetzt die letzten Wochen vielleicht nicht die Ergebnisse in der Bundesliga zumindest geliefert haben, wie sie sich selber wünschen, nach wie vor eine Top-Mannschaft ist. Aber ja, eine Mannschaft, die wir schlagen wollen und werden.
Du hast es gerade angesprochen.
Noch schon mal. Weil das darf ruhig ein bisschen betont werden. Und werden. Ja,
absolut. Hallo. Absolut. Inwieweit interessiert einen das Hinspiel noch? Also ich erinnere mich dran, es war übrigens auch ein Sonntag, es war auch vor der Länderspielpause. Der VfB, finde ich, hat gegen die Eintracht in der Hinrunde eines der besten Spiele gemacht. Das klingt paradox, aber die erste Hälfte war bockstark. Medo verschießt einen Elfmeter, du hast Chancen ohne Ende und out of nowhere führt die Eintracht plötzlich 3-0. Du kommst dran an 2-3, hast dann in der 90 plus irgendwas durch Chris Führig den vermeintlichen Ausgleich. Gibt es etwas, das ihr auch als Team heute noch mitnehmen könnt? Denkt man an so Hinrundenspiele zurück oder sagst du, es ist eine andere Welt, Marmoush ist weg und?
Ja, also kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie das Hinspiel gelaufen ist. Wenn du das Spiel gewonnen hast, dann denkst du nochmal lieber drüber nach. wie ich es gesagt habe, du nimmst vielleicht die taktischen Dinge so ein Stück aus dem Spiel mit, aber diese Emotionalität, klar hängt die vielleicht so ein kleines bisschen noch mit, wenn irgendwas Besonderes in dem Spiel passiert ist, aber am Ende ist es ein komplett neues Spiel. Es geht bei 0-0 los und da bringt es auch nichts, uns jetzt irgendwie zu sagen, ey, wir haben da phasenweise ein extrem geiles Spiel gemacht, aber sind dann in den Rückstand geraten. Klar, gibt es vielleicht Themen, die jeder für sich selber aufgearbeitet hat, der sagt jetzt, hey, das hätte ich besser machen können und müssen. Aber ja, deswegen so komplett, würde ich jetzt sagen, so in der Emotionalität ist das Spiel jetzt nicht dann im Kopf.
Es geht bei 0-0 los, sind eigentlich 3 Euro.
Boah. Ne?
Ich habe kein Portemonnaie dabei.
Der tut weh. Befasst du dich eigentlich mit Torhüter-gespannte Bundesliga-Konkurrenten? Also nimmst du zum Beispiel wahr, was bei Eintracht Frankfurt passiert? Kevin Trapp, der jetzt aber auch durchaus Konkurrenz bekommt.
Brasilianer, glaube ich.
Genau, der jetzt auch zuletzt beim letzten Bundesligaspiel gespielt hat. Wie siehst du die? Kriegst du das mit? Informierst du dich da ein bisschen?
Ja, schon. Also ich gucke schon mir sehr, sehr gerne Spiele an oder ich gucke mir zumindest die Highlights an, je nachdem, wie viel Zeit ich an den Wochenenden dann habe. Deswegen nehme ich da schon einiges immer auch wahr und ich bin natürlich da gar nicht involviert in irgendwelche Themen, die angehen, aber ich habe jetzt schon wahrgenommen, dass der andere Torwart da auch zuletzt gute Leistung gezeigt hat. Aber mehr weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich meine, Kevin Trapp ist natürlich auch ein Top-Torwart und ich glaube auch, dass die da in Frankfurt jetzt die Qual der Wahl haben. Weil sie da schon auch zwei gute Jungs auf jeden Fall haben.
Definitiv. Wer ist für dich eigentlich so der, also neben Alex Nübel und Fabian Bredlo, der beste Bundesliga-Torhüter?
Wenn wir schon bei den Spielern vom Gegner sind, genau.
Gibt's einen, wo du sagst, der ist ein guter Mann?
Ja, Manuel Neuer nicht zu nennen, wenn es um den Besten geht, ist, glaube ich, Majestätsbeleidigung.
Vermutlich.
Ja, also muss man einfach sagen, es ist der Fakt, dass man, auch ich vor allem die letzten Jahre, als ich so in die Bundesliga dann gekommen bin und so, dann guckt man ja schon nach dem Besten so und das ist einfach die letzten 12, 13 Jahre hat Manuel Neuer gewesen und deswegen muss man den natürlich da definitiv nennen.
Wir haben, wenn wir unsere Sendung machen und auf den Gegner blicken, immer so eine kleine Kategorie noch drin. Ja, die nennt sich Spieler, auf die sein Augenmerk zu richten gilt oder Player to Watch vom Gegner. Wir haben dich im Vorfeld schon gefragt. Hast jetzt ein paar Minuten Zeit, dir einen auszusuchen? Wer ist es?
Also ich würde natürlich gerne meinen Freund Mo Dahoud nennen.
Ja, natürlich.
Einfach aufgrund dessen, dass er letztes Jahr bei uns dabei war.
Ja.
Wobei ich bei Mo, oder wissen wir alle nicht, ob er spielt oder nicht, das wird sich dann zeigen.
Ja.
Vielleicht er nicht, sonst, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Stürmer von denen nennen, weil sonst
trifft er auch noch,
das wäre Katastrophe.
Das macht Christian
auch. Würde ich sagen, dass wir uns einfach nochmal auch einen wirklich fantastischen Fußballer genauer angucken, das wäre Mario Götze.
Sehr gut.
Ja, definitiv. Das wäre sogar mein Plan B gewesen, Mario Götze. Habe mich dann aber wirklich für einen Stürmer entschieden, von dem wir aber gar nicht so genau wissen, ob er spielen wird. Michy Batshuayi.
Ja.
Und manche werden sich daran erinnern, ey, der hat doch schon vor Jahren mal, 2018 war das, bei Borussia Dortmund ein bisschen für Furore gesorgt. Zwischendrin, ich habe mir das angeschaut, ich glaube, einer der wenigen Spieler, der alle drei großen Istanbuler Vereine gehabt hat, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe.
Schaffen auch nicht alle, ja. Und zumindest nicht ohne, also lebend davon zu kommen.
Jetzt im Februar zur Eintracht gekommen, getroffen zuletzt auch in der Europa League gegen Ajax und so ein bisschen eine Wundertüte. Also mir bleibt Michy Batshuayi vor allem in Erinnerung, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, an die legendäre Szene bei der WM 2018, als er gegen den Pfosten donnerte. Ja, die ging damals ein bisschen viral. Kann man bei YouTube nachsehen. Ja. Da bin ich manchmal unterwegs.
Manchmal.
Aber das ist auf jeden Fall so ein Spieler, wo, also das ist für mich typisch Eintracht Frankfurt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also Spieler, die du gefühlt schon länger kennst. Mario Götze ist ja auch so ein Beispiel gewesen. Einmal so auf dem Peak, dann irgendwie ein paar Jahre im Tal und plötzlich ist er wieder da und Eintracht Frankfurt fängt ihn so ein bisschen auf. Und das ist so ein Spieler, der, finde ich, tatsächlich ein bisschen wie die Faust aufs Auge passt zu Eintracht Frankfurt.
Bei meinem ganz ähnlich. Ich habe mir den Kollegen Christensen rausgesucht. Der spielt hinten entweder Viererkette rechts oder, wenn sie Dreierkette spielen, rechts innen. Auch so ein Powerhouse-Kicker, also ein Typ, der mit voller Energie und Wucht, Körperlichkeit kommt, ähnlich wie der Club selbst auch, die Mannschaft, die spielt so. Mhm. Und hat, glaube ich, 24-2-2, also fast alle Saisonspiele gemacht, 2 Tore, 2 Vorlagen und so ein bisschen der Mittelstädt von Eintracht Frankfurt, ja, ähnliche Position, vergleichbar.
Ja.
Und deswegen ist das meiner, den man im Auge behalten sollte, vor allem ihr, wenn ihr da am Samstagabend aufschlagt.
Finde ich auch, ist ein guter Spieler, ja.
Warum, du hast gerade die Messlatte selbst hochgelegt, warum gewinnt der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt Samstagabend im Riederwald?
Weil wir uns jetzt endlich für die guten Leistungen, die wir wirklich mitunter in den letzten Wochen gezeigt haben, belohnen, den Bock umstoßen und weil wir einfach konsequent verteidigen werden und weil wir ein Tor mehr schießen werden als der Gegner.
Den spielen wir am Trainer.
12 Euro.
Ja, 12 Euro. Ja. Den spielen wir am Trainer vor in der Pressekonferenz am Samstag. Am Donnerstag ist es.
So, Fabi, was wir auch immer machen ist, neben Spielern, die wir uns raussuchen, ist, wir geben einen Tipp ab.
Ja.
Ich habe bei dir jetzt einiges rausgehört. Das schreit ja fast nach einem 0-1 oder so. Wir spielen zu 0, wir schießen ein Tor mehr als der Gegner und wir stoßen den Bock um. Kann ich das unterschreiben?
Boah. Ja, 0-1 würde ich natürlich mitnehmen, aber ich würde auch, Hauptsache mit einem Sieg, also am Ende des Tages, klar, wir Torhüter wollen immer zu 0 spielen, aber am Ende, wenn wir 3-1 gewinnen, dann freue ich mich auch sehr. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so nervend aufreibend wie so ein 0-1, weil das kann auch die letzten Minuten richtig eklig werden.
Deswegen sage ich, Philipp, es wird genauso laufen wie im Hinspiel, nur andersrum. Der VfB gewinnt in Frankfurt 3-2.
Nein, es wird deutlicher, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass wir so vor so einer Breakthrough-Situation stehen. Also der Knoten, dieser gordische, der platzt. Zahl die 3 Euro. 4-1 geht's aus für Stuttgart.
Boah. Gut, nehmen wir.
Wow.
Aber ich glaube,
werden wir jetzt alle gemessen, Fabi, und in unserer YouTube-Kommentarspalte unter diesem Video wird es dermaßen abgehen, wenn am Samstagabend genau das nicht passiert. Ich sag's dir.
Oh Gott.
Aber du hast es, beziehungsweise wir haben es am Anfang so ein bisschen angesprochen, dieses Spiel ist jetzt der Auftakt in die finale Phase. Wie wichtig ist ein Erfolgserlebnis in so einem Spiel, damit du das halt eben wirklich mitnimmst und dass du das konservierst über Wochen? Weil wenn wir ehrlich sind, kommen danach Spiele aus Sicht des VfB, das Restprogramm, ich sag's mal vorsichtig, war schon härter, um eben den Schwung mitzunehmen und dann die Punkte aufzuholen, um eben das Ziel zu erreichen, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.
Ja, ich glaube, ich muss bald Fabian Wohlgemuth anrufen, nach einer Gehaltserhöhung fragen, wenn ich hier wieder was ins Phrasenschwein werfen muss, aber wir müssen halt einfach von Spiel zu Spiel schauen und darin sind wir wirklich, wirklich sehr, sehr gut beraten.
Ja.
Ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass wir auch nach sehr schwierigen Spielen und schlechten Spielen von uns trotzdem mit einer breiten Brust auftreten können. Das haben wir gegen Leverkusen gezeigt, nach einem wirklich schwachen Spiel in Kiel. Da haben wir auch eine selbstbewusste Vorstellung gezeigt. Deswegen, klar, ist es wichtig, jetzt in Frankfurt zu punkten, einfach auch aufgrund der Tabelle. So ehrlich muss man sein. Aber es ist jetzt für uns nicht, sage ich mal, elementar, dass wir jetzt sagen, danach ist die Saison dann für uns gelaufen, sondern dann geht's halt weiter, so blöd es klingt. Aber ja, logisch wollen wir jetzt den Schwung mitnehmen, den wir die letzten Wochen gesammelt haben und wollen, wie ich es gesagt habe, das Ding da einfach ziehen.
Danach geht's weiter. Ich weiß, man denkt von Spiel zu Spiel, aber Philipp, wir dürfen schon ins übernächste Spiel ein bisschen denken, weil nach Frankfurt steht ein großes Spiel an.
Echt?
Ja.
Weiß ich gar nicht.
Ich weiß auch nicht. Ist da irgendwas? Mittwoch, 2. April?
Möglicherweise geht es da um eine Rückkehr für dich in deine Heimat und für den VfB als Ganzes, für ein Spiel im Pokalfinale. Logischerweise, DFB-Pokal kommt man auch nicht alle Tage hin. Ja. Ich war das letzte Mal, als der VfB in dem Spiel stand, dabei, 2013.
Ich darf Philipp Meisel zitieren beim Kaffee heute Nachmittag. Verdammt nochmal, ich will da wieder hin. Ich will nach Berlin. Also, das ist, damit ist eigentlich alles gesagt.
Das ist schon was, was euch beschäftigt?
Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, auf gar keinen Fall, sondern es ist schon klar. Wir haben da alle richtig, richtig Bock drauf. Wissen aber auch, dass wir jetzt erstmal in der Liga am Wochenende ein gutes Spiel machen müssen. Aber klar, in den Hinterkopfen schwirrt es schon so ein bisschen rum und ich meine, wir haben alles noch in der Hand, wir haben zwei Möglichkeiten, uns fürs europäische Geschäft zu qualifizieren und beide bedingen jetzt einfach einen Sieg von uns und der erste kommt am Samstag und dann folgt der zweite am Mittwoch. Das wäre der Idealfall und von daher, wie gesagt, jetzt erstmal konzentrieren wir uns aufs Spiel gegen Frankfurt, aber ganz weit hinten im Kopf schwirrt das Spiel auch schon mit rum, weil ein DFB-Pokalfinale zu spielen in Berlin wäre richtig geil.
Definitiv.
Das ist doch ein schöner Abschluss für den Block, oder?
Ja, aber einen haben wir halt noch.
So sieht's aus.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Fabi, wir haben immer für einen Gast, der zum ersten Mal bei uns ist, so eine kleine Kategorie am Ende. Die sprechen wir nicht ab, die verraten wir nicht und die machen wir jetzt mit dir.
Haben wir nicht gesagt, ich muss jetzt gehen?
Aber es ist ganz harmlos.
Also. Ja, eigentlich schon. Ja, okay. Das ist unser Podcast Tiki-Taka. Wir stellen dir jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen. Du entscheidest dich.
Darf ich bitte?
Bitte, sehr gerne. Ich weiß, dass es dir auf der Seele brennt, Christian. Du entscheidest dich und begründest. Ja?
Okay, aber ich muss begründen.
Wenn du kannst, mach das gern.
Mhm. Also die Seele brennt ist eigentlich falsch, sondern mein Herz ist brennt, ist das Stichwort. Kabinen-DJ-Sound. Beatrice Egli oder Bones MC?
Bones MC. Weil
es kam schnell.
Es ist einfach Hip-Hop alleine für die Leute, die auch kein Deutsch sprechen, dass der Beat einfach dann ansprechend. Ja. Es gibt mittlerweile aber auch viele, die wirklich ihre Kopfhörer drin haben und dann einfach ihre eigene Musik hören, aber vorm Spiel höre ich lieber irgendwas Aggressives, um mich in die Stimmung zu bringen und Schlager dann gerne nach dem Spiel.
Das ist aber eine gute Methode.
Was macht das eigentlich mit Jamie Nebeligen, wenn ihr alle Kopfhörer zufrieden? Drauf habt?
Bist du zufrieden mit der Arbeit des DJs?
Ja, durchaus. Ich bin eigentlich ein Freund von sämtlicher Hip-Hop-Musik, also egal, ob es jetzt deutsch ist oder nicht. Wie gesagt, auch aufgrund einfach der Beats, wenn es jetzt irgendwie mal französisch oder so ist und ich jetzt da kein Wort verstehe. Aber ja, sonst, ich höre sehr, sehr gerne Deutschrap, wird bei uns auch gut gespielt vor den Spielen, von daher bin ich happy, ja.
Gut.
Ich bin hier für die Kulinarik zuständig.
Immer.
Ja, sieht man auch. Deswegen, vegane Restaurants in Stuttgart. Veganes Gold oder beim Vorgänger Y einkehren?
Ja, ich muss natürlich da einfach meinem Freund Timo verweisen. Ja. Also das Y, ich war da schon öfter essen, weil ich nicht nur Timo Hildebrand kenne, sondern auch einen Timo Kardner, einen Koch, der auch bei uns beim VfB gearbeitet hat vorher.
Richtig, der war eine Weile bei euch.
Genau, ist ein geiler Typ auch und das Essen da ist fantastisch. Die Location gefällt mir sehr, sehr gut, deswegen definitiv das Y.
Sehr gut.
Und eine Kategorie ist immer so ein bisschen retro. Deswegen fragen wir dich nach Torhüter-Legenden. Jorge Campos oder René Higuita?
Wer war der Erste nochmal?
Jorge Campos, Mexikaner.
Der mit den bunten Trikots.
Genau, der war immer so groß und hatte immer so riesige bunte Trikots an. Ja, er dachte, er wirkt dadurch größer und furchteinflößend.
Aber du kannst auch jemand anders wählen, ausnahmsweise.
Higuita, finde ich, ist eine geile Wahl. Alleine der Skorpionkick, um Ball wegzuschießen, ist fantastisch. Die Frisur gefällt mir auch. Also,
echt? Da musst du aber noch ein bisschen Haare wachsen lassen.
Ich will auch am Wachsen lassen. Ist euch noch nicht aufgefallen, oder was?
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Nee, deswegen. Aber Retro passt gut zur Jacke.
Absolut.
Sehr schön. Da haben wir durchgestanden. Ganz easy.
War nicht so schlimm,
sehr
oder?
Sehr gut. Nee, meine Knie tun aber weh.
Ja. Das heißt, Philipp, wenn die Knie des Torwarts langsam wehtun, dann müssen wir zum Ende kommen, weil sonst, wir wollen nicht schuld sein, dass es dann irgendwie an irgendwas hapert, ne?
Das ist richtig, genau.
Ein paar Infos haben wir noch?
Wir hätten noch 2 Fragen.
Gerne.
Die eine geht ein bisschen in die Vergangenheit. Teil haben wir schon abgearbeitet, aber dennoch nochmal. Was unterscheidet Bruno Labbadia und Sebastian Hoeneß als Trainer fachlich und menschlich? Drüber hinaus.
Bruno Labbadia ist natürlich ein Trainer, der schon sehr, sehr viel mitgenommen hat, der schon sehr viel erlebt hat in seiner Karriere, ohne jetzt Sebastian Hoeneß damit irgendwie diese Erfahrung oder sowas absprechen zu wollen, aber da würde ich einfach sagen, dass Bruno schon vom Gefühl her ein Stück weit auch mehr Dinge zum Vergleichen hat aus der Vergangenheit, weil er auch schon alles mitgenommen hat. Deswegen, ja, sonst, ich bin mit beiden gut ausgekommen. Ich hatte auch wirklich gute Gespräche mit Bruno Labbadia. Ich kann auch über ihn kein schlechtes Wort sagen. Wirklich an der Stelle mal gesagt. Ja, ich glaube einfach, der fußballerische Ansatz von Sebastian Hoeneß ist halt attraktiver. Ja. Das hat man auch in der vergangenen Saison vor allem und auch jetzt in dieser Saison natürlich wieder gesehen, dass wir einfach einen anderen Fußball spielen, zentrumslastiger. Und bei Bruno Labbadia war unser Spiel eher von viel Verlagerung in der Defensive und dann von langen Bällen über die Außen geprägt. Und es war einfach ein anderes Spiel, was auch in der Formation vielleicht das ein oder andere Mal ein Stück weit festgefahren war, weil wir da jetzt wirklich nicht so variabel waren. Und diese Variabilität, die haben wir uns einfach erarbeitet und die kam mit Sebastian Hoeneß.
Sehr gut. Fällt spärlich aus, aber falls ihr alle wollt, dann gerne jetzt.
Danke. Na, auf die To-Do-Liste fürs nächste Mal Anklatscher besorgen.
Last but not least, wenn man über Stuttgarter Torhüter spricht, dann spricht man natürlich in den letzten Jahren auch viel über Dennis Simon. Mit dem arbeitest du jeden Tag, junger Kerl, Drittliga-Stammtorhüter. Wie schätzt du seine Zukunft ein? Was wird da passieren? Denn von außen heißt immer, das nächste große Ding, das muss funktionieren, da muss es werden. Du arbeitest jeden Tag mit und neben ihm. Wo geht's hin? Für ihn? Was denkst du?
Das liegt natürlich ein Stück weit auch in seinen eigenen Händen, ja, oder in seinen Füßen auch. Ja. Fakt ist, Dennis ist ein Top-Torhüter. In dem Alter vor allem auch als die letzten anderthalb Jahre, jetzt natürlich auch in der Regelmäßigkeit, die er bei uns dann dabei war, die Entwicklung von ihm zu sehen. Er ist ohne jede Frage wirklich ein Ausnahmetalent meiner Meinung nach. Aber wo die Reise hingeht, ist dann immer schwer zu sagen. Und gerade in den jungen Jahren ein Torwart dann auch so eine Bürde so ein Stück weit aufzuerlegen und zu sagen, ja, das muss funktionieren, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass er schon den Anspruch haben darf, in der Zukunft irgendwann die Nummer 1 beim VfB oder sonst wo in der Bundesliga zu sein, das definitiv. Aber wann der Zeitpunkt da sein wird, das ist halt schwer zu sagen. Ich glaube, jetzt die Drittligasaison, die tut ihm auch sehr, sehr gut, ja, weil er sich da weiterentwickeln kann, weil er da auch den Raum noch hat, mal Fehler zu machen, was auch völlig normal ist. Und das muss einem auch jedem bewusst sein, gerade bei jungen Torhütern, dass du einfach auch mal Spiele vielleicht verlieren wirst, weil der Torwart patzt. Und das gehört auch dazu und das ist auch völlig normal. Und da hat er einfach diesen Raum, finde ich, sich da wirklich zu entwickeln. Und dann muss man halt schauen, wie die Reise dann nächstes Jahr bei ihm weitergeht, was da der nächste richtige Schritt dann für ihn ist. Und dann wird man halt sehen, was darüber hinaus passiert. Also jetzt, wie gesagt, meiner Meinung nach ist er ein ausgesprochen guter Torhüter. Aber ja, ich will ihm da nicht diesen ganzen Druck auflegen, dann, dass dann gesagt wird, das muss auf jeden Fall funktionieren, weil ich da schon das ein oder andere Mal einen Kommentar noch gelesen habe, ja, der muss jetzt spielen, auch von Leuten, die ihn vielleicht noch nie am Spielen sehen. Ja.
Maxi musste auch immer spielen übrigens, aber das ist noch am Rande.
Ja, deswegen, aber wie gesagt, er hat es natürlich ein Stück weit auch selbst in der Hand, wie das sich alles entwickelt. Einen langfristigen Vertrag, den hat er schon mal.
Den hat er, ja.
Den hat er auf jeden Fall in der Tasche. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass ihm da schon die Türen dann irgendwann offen stehen werden.
Aber ich finde, das war jetzt eine sehr dezidierte Analyse. Ja. Deswegen vielleicht kurz noch die Anschlussfrage, auch wenn die Knie vielleicht schon ein bisschen wehtun. Inwieweit kriegt man so mit, was abseits des Profikaders so passiert? Also die Saison von Dennis Simon war jetzt eigentlich komplett durchanalysiert. Beispielsweise der Erfolg der U19 in der Youth League und so weiter. Kriegt man sowas mit? Irgendwie kommt man mit den Jungs in Kontakt, wenn man auch vielleicht mal irgendwie, wenn die mal mittrainieren dürfen bei den Profis und so weiter?
Ja, klar. Also die Jungs von der U21, die sind natürlich noch ein Stück weit näher dran als jetzt bei uns, als die Jungs vielleicht von der U19. Aber die haben wir auch sowohl auf Champions League Reisen als auch so. Natürlich läuft man sich immer mal wieder über den Weg oder die Jungs trainieren bei uns mit. Man verfolgt es dann auch, man freut sich auch für die Jungs. Gut, bei Dennis ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil er trotzdem ja auch Teil des Profikaders ist. Er ist jetzt nicht irgendwie nur in Anführungsstrichen Teil des U21-Kaders, sondern vollwertiges Mitglied bei uns im Kader. Und er ist halt ein Torwart, was nochmal besonderer macht, deswegen ist er automatisch mein Freund. da schaut man natürlich dann schon ein Stück weit genauer auch hin. Und die U21 ist natürlich auch deshalb, weil sie alleine schon in der dritten Liga spielt, nochmal attraktiver geworden und man auch irgendwie leichteren Zugang zu den Spielen hat, als noch letztes Jahr der Fall war in der Regionalliga. Da wusste ich nicht genau, wo kann ich jetzt die Spiele mir angucken. Das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden.
Übrigens, ich weiß, du bist noch voll im Saft, aber ich höre schon so ein bisschen Torwarttrainer-Vibes raus, vielleicht irgendwann für die Zukunft. Hast du sowas? Hast du schon irgendwas?
Steffen Graves, weißt du, muss ich Sorgen machen. Ja.
Also hast du irgendwie schon Pläne für danach irgendwann?
Nee, ehrlich gesagt noch nicht, weil ich glaube schon, dass ich noch einige Jahre definitiv im Tank habe. Ich vergleiche es immer ganz gerne. Ich glaube so, wenn Torwart 30 ist, dann ist es wie wenn Feldspieler so 27 ist. Ungefähr so.
Das ist gut.
Deswegen würde ich sagen, dass ich schon noch einige Jahre im Tank habe. Was danach kommt, ich fange schon an, mir darüber meine Gedanken zu machen, weil seit ich 18 bin, eigentlich nur von Trainingsplan zu Trainingsplan lebe und noch nie so richtig dafür verantwortlich war, mein Leben mal selber so zu strukturieren oder zu planen. Also klar, alles, was neben dem Platz passiert, schon. Aber ich habe da schon ein bisschen Respekt da noch vor, wenn auf einmal dann kein Trainingsplan von Günther Schäfer in die WhatsApp-Gruppe reingeschickt wird, sondern wenn es dann einfach heißt, so, ja, mach halt jetzt. Ja, was? Ja. Deswegen, ich fange schon an, mir meine Gedanken darüber zu machen. Aber ich habe Gott sei Dank hoffentlich auch noch ein bisschen länger das Privileg, weiter einfach mein Hobby auszuüben.
Immerhin einen Plan hat er. Eine Matte Virene Egita hätte er gerne.
Ja, aber gut. Hä?
So, wir machen das folgendermaßen. Ja, normalerweise sprechen wir das nicht allzu oft aus, aber in dem Fall machen wir es. Wenn du deinen nächsten Vertrag hier unterschreibst, wo die Haare Schulterlänge haben, dann kommst du einfach nochmal hierher.
Okay, wenn die Haare Schulterlänge haben, das wird, also ich sag dir, das wird wirklich nicht passieren.
Okay. Ich bin da auch nicht mal Zöpfchen so hinten?
Nee, ich bin da viel zu penibel, weil ich mag schon nicht, wenn meine Haare in meine Ohren reingehen,
ja,
da werde ich schon wahnsinnig.
Ja, ich kenne das sehr gut.
Deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube auch bald werden meine Haare wieder kurz geschnitten, wie sie vorher waren.
Okay, darfst du auch mit Kurzhaarfrisur nochmal kommen.
Ah, danke schön, das ist sehr, sehr nett.
Und du musst halt Tomislav Piplica
ja, ich mache dann den Piplica mit Zöpfchen und Stirnband.
Ist doch auch ein guter Deal.
Ja, gut.
Da musst du die Haare
wachsen
lassen.
Ob das in zwei Jahren klappt, weiß ich nicht. Aber ja, wir werden sehen. Ja.
Wir haben für euch noch die Info, dass es in der nächsten Woche zwei Podcast-Folgen von uns geben wird, weil, Fabi hat es schon angedeutet, es steht was an, nämlich der große 2. April. Nicht nur das Pokalhalbfinale des VfB gegen RB Leipzig, sondern auch ein paar Stunden vorher um 16 Uhr Youth League Viertelfinale VfB U19 gegen den FC Barcelona. Deswegen nehmen wir für euch noch am Wochenende eine Folge im Vorfeld dieses Spiels auf und dann halt eben natürlich sprechen wir über die Art und Weise, wie dieser 2. April dann gelaufen ist.
Fabi, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich habe zu Gast vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
Jetzt darf hier der Saal mal so richtig kurz abgehen.
Ja. Ich gehe jetzt nach Haarwuchsmitteln googeln und dann sehen wir weiter.
Bis nächste Woche. Ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.